Also Kinder brauchen Geschichten, die brauchen Vorbilder und holen die sich eben häufig über die Geschichten. Märchen sind ja auch daraus entstanden, dass man für bestimmte Themen Vorbilder gesucht hat oder bestimmte Aspekte lernen sollte, dass man mutig sein darf. In jedem Märchen ist ja immer so ein Learning mit drin und genauso ist es im Prinzip auch mit dem Ayurveda aus meiner Sicht. Meine Erfahrung ist auch, dass wir Kinder manchmal echt unterschätzen.
Herzlich willkommen zu Verstehe Ayurveda, verstehe dich mit mir, Ursula Feuerherd. Wenn Kinder sich selbst verstehen, Ayurveda als Wegweiser für kleine und große Menschen, das ist das Thema dieser Folge mit Sina Kunz. Ich werde Sina zu Beginn des Interviews noch näher vorstellen. Ich kann dir so viel versprechen, sie ist Expertin im Bereich Ayurveda und Kinder und ich konnte mir als Mama aus dieser Folge ganz viel mitnehmen. Wir sprechen darüber, warum Ayurveda für Kinder nicht komplizierter ist als für Erwachsene, einfach anders. Kinder brauchen Geschichten, Bilder, Erleben und Vorbildwirkung. Wir sprechen vom Kleinkindalter bis hin zu den Teenies. Und Sina hat ja wirklich ein großes Feingefühl und Expertise mit dem Thema Familien und Kinder. Diese Folge wurde übrigens im Rahmen unserer New Moon Talks aufgenommen. Das sind unsere kostenfreien Live-Webinare, die jeden Monat stattfinden. Die findest du auf unserer Website. Wenn du neu hier bist, folge unserem Podcast und hinterlass uns gerne deine Bewertung. Dann hilfst du auch anderen, diese Inhalte zu finden. Ich freue mich, dass du heute und jetzt hier bist und ich wünsche dir viel Freude mit dieser Episode. Ja, herzlich willkommen zu unserem New Moon Talk zum Thema, wenn Kinder sich selbst verstehen, Ayurveda als Wegweiser für Große und Kleine. Schön, dass ihr heute die Stunde mit uns verbringt. Ja, ich bin selber Mutter von zwei Teenies mittlerweile, die werden bald 14 und für mich ist ja Ayurveda meine ganz große Sache, ein Lebensinhalt und ich habe glaube ich schon, ich kann euch schon sagen, wie es nicht funktioniert mit Kindern. Die sind nämlich mittlerweile Teenies und wissen vieles besser. Dann haben sie gesagt, irgendwann haben sie sich in Schubladen gesteckt gefühlt mit den Doshas. Und Sina, jetzt stelle ich dich kurz vor und ich hoffe, du bringst da halt Licht ins Dunkel. Sina Kunz, du bist ganzheitlicher Gesundheitscoach, du hast den Fokus auf Familiengesundheit, du bist selber ayurvedischer Kindergesundheitscoach, Ayurveda-Kochpraktitioner, Ayurveda-Lifestyle-Coach, du bist auch Vastu-Beraterin, Kinder-Yoga-Lehrerin, innere Kind-Mentorin und Human-Design-Coach. Also du wirfst ganz schön viel Werkzeuge da rein in deine Arbeit. Ich beeindrucke und herzlich willkommen.
Dankeschön.
Sina, ich habe angekündigt, wir dürfen heute ein Buch von dir verlosen, und zwar Kaffer ist weg, darüber werden wir heute auch sprechen. Sina, Ayurveda für Kinder, ich habe es gerade schon gesagt, es ist gar nicht so einfach. Es ist anders, wie mit Erwachsenen drüber sprechen, die auch was drüber hören wollen und einen intellektuellen Zugang vielleicht haben und mehr Selbstwirksamkeit auch schon erfahren. Wie funktioniert das prinzipiell bei Kindern? Also wie kann man da einen Zugang schaffen, dass da überhaupt Offenheit entsteht?
Also wie bei ganz vielem, aus meiner Sicht steht da ganz am Anfang das Vorleben. Und auch darüber sprechen. Also das, was man tut und das, was man fühlt und so weiter, darüber sprechen. Also dass das einfach auch so das Bewusstsein sozusagen schult. Aber auch ganz viel einfach machen. Und das ist natürlich so ein Thema, was altersabhängig ist, ne? Also je älter, gerade bei deinen ist es ja natürlich schon was ganz anderes. Da kannst du mit denen sprechen, denen kannst du das erklären. Meine Erfahrung ist, dass Kinder über Geschichten ganz viel lernen. Daher eben auch das mit der Buchidee. Also Kinder brauchen Geschichten, die brauchen Vorbilder und holen die sich eben häufig über die Geschichten. Also das machen wir ja mit anderen Geschichten genauso, mit Märchen. Märchen sind ja auch daraus entstanden, dass man für bestimmte Themen Vorbilder gesucht hat oder bestimmte Aspekte lernen sollte, dass man mutig sein darf, dass man ne, bestimmte Sachen, das ist ja in jedem Märchen oder in sämtlichen Geschichten, auch in modernen Geschichten, ist ja immer so ein Learning mit drin. Und genauso ist es im Prinzip auch mit dem Ayurveda aus meiner Sicht. Und meine Erfahrung ist auch, dass wir Kinder manchmal echt unterschätzen. wenn man die über das Spielerische da reinholt und über zum Beispiel wie bei meinem Buch Die Tiere, dann sind die super fix und total schlau einfach so von, weil sie einfach diese Verbindung noch so zu ihrer Intuition und zu dem Naturell haben und gar nicht so das Überdenken wie wir, sondern also wenn du die dann irgendwie, ich habe zum Beispiel mit Kindern mal das so gemacht, das so zuzuordnen, also so die drei Tiere, den Schmetterling, den Löwe und den Elefant und dann so bestimmte Sachen denen zuordnen lassen. Und dann ist es für Kinder total klar, dass zum Beispiel sowas wie ein scharfes Messer oder irgendwas Spitzes zu dem Löwe gehört, weil das einfach zu diesem Naturell passt. Und also da dürfen wir denen auch viel mehr zutrauen, ja, wie die Sachen auch so verknüpft kriegen.
Mhm. Das heißt, im Alltag würde es, wenn ich das jetzt so praktisch übersetze, da gehst du vielleicht im Alltag dann gar nicht in der Situation drauf ein, sondern eher abseits davon was mitgeben oder dann sagen, ah, kannst du dich erinnern an die Geschichte oder so? Wie machst du das dann?
Ja, genau. Also ich hatte es dir schon mal im Vorgespräch auch erzählt von dem Mädchen, das auch, also ein älteres Mädchen, schon Teenie, was das Buch gelesen hat und was dadurch das auch nochmal anders verstanden hat, wie es tickt. Und dann auch gesagt hat, also der Löwe in der Geschichte heißt Pit, also steht dann für das Pitta, für das Feurige. Und die dann gesagt hat zu ihrer Mutter, oh Mama, heute bin ich ganz viel Pit. Also da einfach auch nochmal einen anderen Zugang auch so zur Sprache, zum Ausdrücken und eben auch so das Positive, eben nicht so, oh, heute bin ich wütend, was wir irgendwie häufig auch irgendwie negativ dann so schon direkt verknüpft haben, sondern einfach dem Ganzen so ein bisschen neutral begegnen und dann neue Worte irgendwie dafür finden.
Mm. Oh, das klingt schön. Warum ist dir das persönlich ein Anliegen? Ich habe vorhin gesagt, was du machst. Du hast eine Spezialisierung auf Familien und ganz viel Kinderwissen dabei. Warum ist das so ein Thema für dich?
Also einfach aus meinem eigenen persönlichen Erleben, dass ich selbst Kinder habe. Und als ich Ayurveda kennengelernt habe, habe ich ganz viel festgestellt, was bei mir so in Schieflage übers Leben hinweg geraten ist. Wie Ayurveda da einfach total gut helfen kann, zwar wieder in die Balance zu kommen, aber es war sofort der Gedanke da, wie schön wäre das, wenn das gar nicht erst so, klar, wir kommen immer irgendwie ein bisschen in eine Disbalance, aber halt nicht so krass, ne? Wenn man da das Bewusstsein dafür hat. Und dass Kinder sich einfach gar nicht erst so verbiegen müssen und so in krasse Disbalancen reinkommen müssen, so wie ich es jetzt erlebt habe zum Beispiel. Genau, und einfach auch im Erleben in der Familie, jeder, der Kinder hat oder ein Kind hat oder einfach auch so mit Menschen zusammen ist, erlebt es immer wieder, wie unterschiedlich wir sind. Und da kann man noch so sehr sagen, ach, das hat's vom Papa, das hat's von der Mama, aber Kinder sind halt einfach individuell und natürlich sind da auch Gene mit dabei, aber am Ende ist jeder individuell und ich finde, da hilft der ayurvedische Blick einfach total schön, das ja für sich auch irgendwo so eine Klarheit zu finden, also so ein bisschen durch die Brille der Kinder auch durchzugucken und so ein bisschen ja so einen Leitfaden an die Hand zu kriegen, jetzt nicht im Sinne von so muss man's machen, sondern einfach so in den Spielraum nochmal verändern auch, um auszuprobieren und den Blick einfach ja zu verändern. Ich finde es einfach super, auch Kinder da direkt mit reinzunehmen. Na, also das nicht im Sinne von, ich stülpe das über, sondern die wirklich da auch zu schulen, eher was das angeht, Körperbewusstsein und dass sie gut so sind, wie sie sind und eben, ja, dass es immer wieder Momente gibt, wo man sich ein Stück weit anpassen muss. Also das fängt ja schon im Kindergarten an, dass man irgendwie in Systeme reinpassen muss, in Anführungszeichen. Und dass man aber am Ende trotzdem weiß, wie bin ich denn und wo passe ich mich an und was brauche ich eigentlich dann zum Beispiel danach, wenn ich in so einem System war vormittags, was brauche ich dann am Mittag oder so.
Also das ist genau das, wo du die Kinder dann sagst, du nimmst sie mit rein, dass sie dann lernen zu hören, wie geht's mir eigentlich nach so einem Vormittag und was könnte mir jetzt gut tun?
Und es fängt natürlich bei uns Eltern an, überhaupt erstmal zu verstehen, mit wem habe ich es da zu tun, also mit meinem Kind und auch mit welchen Systemen habe ich es zu tun, was kommt da an Energie rein und da eben so das Bewusstsein zu schulen und dann aber eben auch die Kinder da wirklich mit reinzunehmen.
Sina, du hast in einem Nebensatz gerade erwähnt, dass das bei dir selbst, dass du da ziemlich aus der Balance warst als Kind. Magst du das kurz erzählen?
Ja, also bei mir ist es ganz, ganz viel, ja, so das Vata Pitta letzten Endes, also sehr viel Luft und dann aber auch mit Feuer, wie ich darauf reagiert habe. Also bei mir war es von der Situation her in der Familie, dass ich nicht ganz so die ja gute Bindung oder emotionale Begleitung, je nachdem, wie man es so auslegen will, hatte. Also meine Eltern waren Alkoholiker und da waren immer wieder Momente, wo ich einfach ja in so eine Elternrolle sozusagen reingekommen bin. Also in so ein Funktionieren, also ganz viel Pitta-Energie dann, aber auch Vata in so einem, ich sag jetzt mal, negativen, so dieses Überempfindliche, dieses Überfühlen, ich muss alle Antennen aussenden und zu gucken, was ist jetzt gerade wieder los, wo muss ich wie reagieren und eben nicht so, wie man als Kind einfach dann reagiert und dann auch koreguliert wird oder so.
Genau. Das ist natürlich sehr spezielle Herausforderung.
Ja, das ist jetzt nicht so zu verallgemeinern, aber ich glaube, jeder findet irgendwo was in seiner Kindheit, wo es, und das ist auch was, wo man sich selbst auch nicht vorschützen kann, dass man die Kinder auch immer mitprägt, weil man viele Sachen dann irgendwie besser machen will oder anders machen will und dann hat man es aber wiederum mit einem ganz anderen Dosha-Typ, wenn man jetzt ayurvedisch spricht, zu tun und das Kind braucht vielleicht eigentlich was ganz anderes, als man selbst jetzt bräuchte als Kind.
Und du kommst ja auch aus dem Human Design, da geht es ja nochmal viel mehr in die Tiefe, was wir auch mitbringen, schon auf der karmischen Landkarte und wie wir vielleicht auf Dinge reagieren. Und ich glaube, als Eltern, wie du sagst, da kann man sich gar nicht davor, also kann man es noch so gut meinen, irgendwann sind die Momente, wo den Kindern was hängen bleibt, was sie prägt, was wir vielleicht nicht in der Form wollten.
Ja, also das sind ja auch wirklich manchmal Momente, mit denen man gar nicht so rechnet, ne? Also so vielleicht Kleinigkeiten, die dann für das Kind in der Situation wichtiger waren. Aber ich glaube, es ist einfach das große Ganze, um das es geht. Und wo einfach heute schon auch sehr viel Bewusstheit bei Eltern da ist, wo sich viele mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und da für sich schon ein neues Bewusstsein haben. Und ich erlebe es aber dann eben in der Arbeit immer wieder so, dass ich möchte mein Kind bedürfnisorientiert begleiten, zum Beispiel so. Aber dann ist die Frage so, was ist denn das Bedürfnis? Also, ne, das ist dann so das Verständnis von der Kopfebene, ist dann aber wieder schwierig, da einen Anknüpfpunkt irgendwo auch so vom Körperlichen letzten Endes zu haben, weil man in das Kind ja schwer reingucken kann und nicht weiß, wie fühlt das wirklich auch.
Und ist dann das fehlende Verständnis bei den Eltern und beim Kind oder hast du da jetzt die Eltern gemeint, dass die sagen, ich möchte mein Kind bedürfnisorientiert begleiten und sie wissen aber eigentlich nicht, was das Kind für Bedürfnisse hat?
Ja, genau. Also Kinder können es natürlich schwierig ausdrücken. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Eltern eben viel aus dieser eigenen Brille schauen auf die Bedürfnisse. Also es findet ja immer eine gewisse Interpretation statt und die Interpretation kommt halt durch unsere eigenen Erfahrungen, durch unsere eigenen Erlebnisse, wie wir das dann einordnen. Ne? Und das kann für das Kind ganz anders sein.
Ja, ja. Sina, was ist denn nach deiner Erfahrung und mit deiner Arbeit mit deinen Klienten die größte Herausforderung, die wir heute in unserer Gesellschaft haben, also für Kinder und Familien?
Also aus ayurvedischer Sicht mit den Doshas gesprochen, sehr viel Vata, sehr viel Pitta und eigentlich nahezu kein gutes Kapha. Einfach super viel Schnelligkeit, fehlende Rhythmen. Ne? Also wenn man jetzt so auf das Vata guckt, ganz viel, ja, so dieses Sprunghafte, auch durch die Medien natürlich, wo die Kinder schon viel früher in Kontakt kommen. Aber auch eine Unregelmäßigkeit so im Tagesablauf. Viele verschiedene Hobbys vielleicht. Ja, natürlich eine Reizüberflutung. eben, wie gesagt, häufig über Medien oder über, ja, auch schon in der Schule findet das ja häufig statt. Und in, ja, gerade auch Thema Schule ist halt auch so ein Pitta-Feuer, ne? Also ganz viel Leistungsdruck, der da erwartet wird, der da reinkommt. Oder auch von den Eltern gefordert wird, jetzt nicht immer alles auf die Schule zu schieben. Und das Kapha ist aus meiner Sicht halt irgendwie so das, was immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, belächelt wird oder so ein bisschen abgetan. Also, ne, keiner hat gerne viel Kapha, weil das dann irgendwie verknüpft wird mit irgendwie zu dick sein oder zu langsam Träge. Sein. Ne, genau, also irgendwie nur faul auf der Couch liegen. Aber eigentlich ist das ja das gute Kaffer, was uns da fehlt und was gerade die Kinder so stark brauchen, weil sie ja auch noch so in dieser Kaffer-Zeit des Lebens sind. Also das ist ja wirklich so dieses ich sage immer so das schmatzige Kaffer, so dieses so richtig schön gemütlich so.
Ja. Ja, das ist gleich die Überleitung zu deinem Buch, Kaffer ist weg. Du hast dem ja den Titel auch gewidmet oder der ganze Handlungsstrang handelt damit. Bevor wir darauf eingehen, magst du erklären, wie du darauf kamst, also wirklich um das Thema Kaffer und das gute Kaffer ein Buch zu schreiben?
Ja, witzigerweise habe ich mir da gar nicht so viel dabei gedacht. Erst im Nachhinein hat das dann total viel Sinn gemacht. Weil für mich war klar, wenn man sich mit Ayurveda beschäftigt, dann ist man ganz schnell bei den drei Tieren. Also es ist jetzt nicht meine Erfindung, Vata mit einem Schmetterling zu verknüpfen. Das lernt man, glaube ich, fast in jeder Ausbildung. Für mich war es einfach ein Zugang für die Kinder und den Kindern auch zu zeigen, das Kaffer ist gut und das Kaffer brauchen wir. Und eigentlich ist die Geschichte ja auch so ein bisschen so, dass wenn man das systemisch betrachtet, dass wir auch alle Doshas so in der Gruppe auch irgendwo brauchen. Ne? Und was passiert dann eben, wenn diese eine Qualität nicht da ist, sowohl in mir drin, aber auch so vom Systemischen gesehen in der Gruppe. Und da eben auch zu zeigen, es passiert mit jedem dann irgendwie was auf unterschiedliche Weise, wenn das eine nicht da ist. Und da hätte man jetzt genauso auch den Schmetterling nehmen können. Wenn der nicht da ist, dann passiert der natürlich mit den anderen zwei auch ganz schön was. Aber mir war es eben wichtig, auch zu zeigen, dass dieses Kaffer einfach wichtig ist und das nicht abzutun ist, weil wir das alle brauchen, gerade die Kinder. Und genau.
Es war ja auch für dich, hast du mir im Vorgespräch verraten, ein großes Calling, dieses Buch zu schreiben. Es war, du hast gesagt, intellektuell hat alles gesagt, nein, mach es nicht. Aber es war so ein Herzenswunsch. Wie kam es dazu?
Ja, auch das ist was ich gar nicht so genau erklären kann. Wenn das so wirklich innen rauskommt, dann ist das was irgendwie so da ist. Und es kann sein, dass es vom Persönlichen einfach so ein bisschen die Kreativität ist, die da wieder raus wollte. Weil ich sage immer so, in meinem Vorleben war ich Architektin. Und die Kreativität wollte da auch wieder gelebt werden. Also ich habe das Buch ja auch selbst gezeichnet. Aber es war für mich einfach wirklich dieses, es gibt so viel irgendwie für uns Erwachsene. Und ich finde es auch ganz, ganz toll, dass der Ayurveda irgendwie viel bekannter und so wird. Aber ich fand es so schade, dass es für die Kinder nicht so den richtigen Zugang gibt, aber immer nur über die Eltern. Und ich glaube, das kennt jeder, der Kinder hat. Wenn Mama, Papa was sagen, ist das ja eh erstmal doof.
Ja.
Also das Buch ist halt so ein bisschen dieses Drittautoritätsding, was dann okay ist. Wo man sich vielleicht eher dafür öffnet.
Ja, ja. Sogar meine Teenie-Tochter hat vorhin das Buch, sah es da liegen und sie passt regelmäßig auf kleinere Kinder auf und hat gesagt, Mama, darf ich das Buch haben? Ich möchte es den beiden schenken. Und da dachte ich mir, schau, da ist Ayurveda wieder gut.
Ja, ja, und auch, by the way, für die Papas, die sich vielleicht auch für Ayurveda nicht so interessieren, lernen das auch ganz wunderbar über solche Sachen.
Guter Tipp. Sina, worum geht's in dem Buch?
Es geht darum, dass Kaffer weg ist. Also der Elefant ist der Kaffer, der hat noch eine Schwester, Kaffer Lu. Und Kaffer Lu stellt fest, dass Kaffer weg ist, was total ungewöhnlich für ihn ist, weil er ja eigentlich immer das Gleiche macht und immer gerne mit seiner Familie ist. Und der ist plötzlich weg. Und die Freunde, also das sind dann Vatara, das Schmetterlingsmädchen, und Pit, der Löwe, sind irgendwie ein bisschen aufgelöst, bisschen orientierungslos und ja, machen dann Pläne, wie sie Kaffer suchen und erleben dann so ihr Suchabenteuer durch den Dschungel, durch den Indischen. Um dann eben immer wieder festzustellen, was das eigentlich mit ihnen macht, wenn Kaffer nicht da ist. Und um auch festzustellen dann am Ende, warum Kaffer weggegangen ist, weil er auch dachte, also kann ich jetzt mal ein bisschen spoilern, dass er eben anders sein wollte. Also er wollte halt auch mal so ein bisschen verrückt sein und Neues ausprobieren und dachte halt, er muss anders sein, weil seine Freunde ihn auch immer dafür kritisieren. Und ja, das Ergebnis ist eben, dass es ja eigentlich wichtig ist, dass jeder er selbst ist.
Mhm. Genau. Und das ist auch die große Botschaft, oder? Die entschlüsselt sich dann hinten. Ich muss sie nochmal in deinen Worten sagen.
Ja, genau. Also es gibt am Ende auch noch den Baba Rishi. Das ist so der ganz weise Ayurvedi, der das Ganze dann immer noch mal so ein bisschen erklärt von der Geschichte. Und genau, also am Ende ist eigentlich das, was rüberkommen soll, dass jeder gut so ist, wie er ist und dass wir alle brauchen, dass wir letzten Endes ja auch alle Anteile von den Tieren in uns haben, und dass das gut so ist und wir auch die miteinander brauchen, sowohl in uns als auch eben im Außen in der Gruppe, weil also wenn man viel Water hat, dann würde man verrückt werden, nur unter Watermenschen. Es braucht genau diese anderen, ne? Also diese Balance, die muss auch in der Gruppe da sein und das ist genau richtig.
Ja, fand ich auch einen schönen Impuls, als wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben, dass das auch dieses Wissen um das Anderssein eines jeden und den verschiedenen Qualitäten, dass das auch ein Heilmittel ist, dagegen zu sagen, ich möchte so sein wie die anderen, die andere unbedingt dieses, ja, dazugehören wollen oder gleich sein. Ja.
Ja, das ist wahrscheinlich auch noch so ein Aspekt, den man unter diese Herausforderungen der Gesellschaft irgendwie oder der heutigen Zeit sehen könnte. So dieses Kompetitive, dieses permanente Vergleichen ist natürlich auch so eine Pitta-Energie, ne, die eigentlich aus ayurvedischer Sicht ja vollkommen falsch ist.
Dann gehen wir ein bisschen ins Praktische aus deiner Erfahrung. Warum ist es denn so essentiell, dass Kinder sich selber besser verstehen?
Um das auszugleichen, was eben in Schieflage gerät, beziehungsweise dass es da gar nicht hingeht. Also, dass sie wirklich auch aus dem Kopfgefühl, also für mich hat Ayurveda ganz viel auch mit dem Körper zu tun, mit dem Körperbewusstsein und also, dass wir aus diesem Kopfding rauskommen, wieder mehr ins Fühlen und Kinder einfach von Anfang an, wo die total drin sind. Also, Kinder sind ja von Anfang an nur Körperkinder, so, ne? Und dass sie möglichst da drin bleiben oder eben, je älter sie sind, da auch wieder zurückgeführt werden. Um das einfach wirklich zu spüren, was ist denn da los und wer bin ich und wer sind die anderen. Also es hat natürlich auch ganz viel mit Abgrenzen zu tun, was Kinder ja sowieso dann auch machen mit dem Alter, aber dann eben auch in ihre Richtung sich abgrenzen, sozusagen, ne? Also bei sich ankommen, das ist ja eigentlich der Weg in der Pubertät, so bei sich anzukommen.
Das heißt, der Weg über die Peer Group geht eigentlich dann wieder, ich verstehe mich selber als Einheit besser. Wie schaut das im Alltag aus? Ich finde das schwierig. Ich weiß nicht, wie es nur war, wie die Kinder kleiner waren, aber ich finde es nicht so einfach, die Kinder da anzuleiten, in so ein Fühlen zu kommen, weil die finden das dann manchmal doof oder geh Mama. Wie macht man das geschickt?
Also auf der einen Seite eben so das Vorleben, finde ich. Also zu sagen, sowas wie, oh, das macht mich jetzt ganz wütend oder oh, jetzt fühle ich mich irgendwie ganz aufgeregt, ganz hibbelig. Also wirklich auch zu sprechen darüber, was man fühlt. Und dann eben auch so das Spiegeln. Also sowohl so die Bedürfnisse, die man wahrnimmt, zu spiegeln, aber auch die Gefühle zu spiegeln. Ne, so was nehme ich jetzt wahr? Ganz wertneutral. Also das ist auf der einen Seite so. Oder man kann eben bei Kindern, finde ich, auch sehr schön so über das Visuelle arbeiten. Also zum Beispiel sowas wie so den Energietank so zu haben. Mit so einem Regler, das kann man auch im Internet kaufen, ne? Wo man so aus dem Rot ins Grün immer so schieben kann. Und wo man auch schon morgens anfangen kann, mit den Kindern zu gucken, wenn du morgens aufstehst, wie hast du denn geschlafen? Wo ist denn so dein Akku sozusagen gerade heute Morgen? Weil, ne, man kennt das ja von sich selbst, ist vielleicht nicht jeden Morgen so der gleiche Akkustand und gerade bei Kindern. Also wo stehst du gerade? Und da auch dann eben, bevor das Ganze drumherum anfängt zu gucken, okay, wo bist du jetzt gerade und was braucht es jetzt vielleicht gerade? Und da die Kinder einfach wirklich ganz neugierig und spielerisch mit reinnehmen, also dann ist es vielleicht, ich muss jetzt gerade mal noch ein Bild malen und eben nicht mit Zähneputzen starten.
Ja. Wie machst du das zum Beispiel oder was empfiehlst du da, wenn jetzt so kleinere Kinder mit einem Wutausbruch dastehen? Wie kann man da reagieren? Also macht das Spiegeln Sinn? Oder wie gehst du da um?
Also bei Emotionen ist es, da fängt es natürlich mit der Schwierigkeit vor allem bei einem selbst an. Also wo ist mein eigener Akkustand da gerade? damit ich da irgendwie Koregulation betreiben kann. Also da ist das Wichtigste wirklich nach sich zu gucken, dass man das halten kann und dann auch zu gucken, was brauche ich jetzt gerade in der Situation auch. Also dem Kind ist halt nicht geholfen, wenn ich sowieso selbst schon eine sehr kurze Zündschnur habe, dass ich dann da mit reingehe. Es ist vielleicht gerade fürs Kind besser, wenn ich weggehe. Also es ist ein Unterschied, ob ich das Kind wegschicke, weil es gerade in der Emotion ist, oder ob ich selbst weggehe. Weil dieses Wegschicken halt eher die Bestrafung ist. Natürlich in dem Moment, wo ich weggehe, findet auch jetzt nicht so die Koregulation statt, wie es jetzt wäre, wenn ich es direkt begleiten würde. Aber da kennt man sich am besten. Ist es so, dass wenn man dabei ist, sich das hochschaukelt. Weil eigentlich, wenn man Kinder durch die Emotionen durchgehen lässt, also das ist auch nachgewiesen in Studien, es geht total schnell. Wenn die da wirklich alleine beziehungsweise begleitet, ne, jetzt nicht alleine irgendwo. Also wenn sie sich gut gehalten fühlen, dann kommen die da gut durch.
Jetzt bleibe ich da nochmal hängen. Wie schaut das im Alltag aus? Also gerade wenn so richtig Emotion hochkocht oder, also wenn Kinder traurig sind, dann wollen sie eh gehalten werden, aber wenn andere Emotionen da sind, dann kann man trotzdem Halt bieten, aber es ist vielleicht viel schwieriger, wenn es sich um Zorn handelt.
Das stimmt, ja. Und da ist immer die Frage, was das Kind dann auch braucht. Also es ist total hilfreich, je nachdem vom Alter her natürlich, wenn es jetzt so dieses Terrible-Two-Alter ist, dann kannst du da nicht fragen, was hättest du gebraucht. Aber je älter die Kinder werden, umso eher kann man mit ihnen sprechen, dann nicht in der Situation, weil dann ist ja wirklich dieser Tunnelblick. Dann bin ich in der Emotion drin und dann geht gar nichts. Aber in dem Moment, wo sie wieder regulierter sind, dann nochmal später darüber sprechen, hey, heute Morgen, du warst ja total zornig. Und also das dann eben in dem Moment dann spiegeln. Also du warst ganz zornig und da ist das und das passiert. Und gar nicht irgendwie bewerten, sondern einfach das, wie es für einen selbst wahrgenommen wurde, spiegeln. Und dann kann es sein, dass das Kind schon sagt, nein, das war gar nicht das und das war was ganz anderes. Also auch das habe ich selbst schon ganz oft erlebt. Und dann aber eben auch in diesen ruhigeren Situationen zu fragen, was hätte dir denn geholfen? Oder wenn das das nächste Mal ist, was soll ich denn dann machen? Also die Kinder da wirklich auch mit reinnehmen, was wünschst du dir? Ist es dann vielleicht wirklich so ein Gehaltenwerden? Also einfach dieses, ist jetzt egal gerade, was ist. Und ja, du kannst jetzt sauer sein. Ich habe dich trotzdem lieb und wir halten uns jetzt einfach gerade gegenseitig. Und wenn der Zorn ist, braucht es vielleicht auch wirklich mal so ein auf sich selbst drücken. So, jetzt drücken wir mal so. Ne? Und manchmal hilft es natürlich auch, den Zorn irgendwo rauszulassen. Das ist aber genau das, was man mit den Kindern ausprobieren kann. Wollen die jetzt gerne mal ein Kissen, wo sie reinboxen oder den Boxsack oder braucht es die frische Luft oder jetzt stampfen wir mal zusammen auf oder wenn man da selbst schnell mit drin ist in den Emotionen, dann so, jetzt schreien wir einfach mal zusammen und dann, egal was die Nachbarn denken, da wird jetzt einmal richtig schön geschrien. Also ich glaube, es ist einfach hilfreich, da ganz natürlich damit umzugehen und da fängt es aber bei einem selbst an. Also habe ich gelernt, meine Emotionen zu leben. Oder unterdrücke ich die auch und kann das deshalb auch ganz schlecht aushalten bei meinem Kind? Also es fängt halt doch irgendwie immer bei uns an.
Es hilft nichts. Nee. Wie verändert sich denn diese Fähigkeit der Selbstwahrnehmung im Laufe dieser Kindheitsphasen, dass man das als Eltern besser einschätzen kann?
Ja, tatsächlich fängt es ja, also wie gesagt, mit diesem Terrible Two fängt es ja schon an. Dieses, ich bin ich und da ist ja, also ne, es ist nicht mehr nur dieses, wir sind eine Einheit, so wie ganz am Anfang, wo es vor allem auch so um diese Mutter-Kind-Beziehungen geht, sondern so dieses Ich-Erkunden, also ich bin ja ich, da ist ja gar nicht so ein Wir, sondern da bin ja ich und ich will ja vielleicht was ganz anderes. Und so zieht sich das letzten Endes über verschiedene Phasen durch. Es gibt da so bestimmte Knackpunkte oder wie Phasen, wie auch immer man sie nennen will. Also viel findet auch in dem Wechsel zwischen Kindergarten, Schule statt, wo es ja auch so ein im Äußeren ein Loslösen ist, so vom Räumlichen her. Aber da findet auch innen drin ganz viel Transformation statt. Und ein großer Punkt noch vor der Pubertät, also sie wird eingeläutet letzten Endes so ab 9, sagt man, so zwischen 9 und 12. kennt man vielleicht auch so unter dem Begriff Rubikon. Das kommt also von früher aus Cäsar-Zeiten, der da irgendwie den Fluss Rubikon überschritten hat. Und da geht es eben so über diese Grenzüberschreitung. Und also man sagt auch so, ich habe mal irgendwann den Begriff gehört, so aus der Kindheit herausfallen. Also dass Kindern wirklich dann so mit ab 9 klar wird, Mensch, es ist ja irgendwie gar nicht, es gibt ja gar keine Feen und ist ja total, also so wirklich so auf den Boden der Tatsachen zu landen. Und das macht natürlich dann auch ganz viel so mit dieser Selbsterfahrung. Und ja, da, also ab diesem Alter fangen tatsächlich auch im Körper so Umprogrammierungen hormonell statt, was dann eben so die Pubertät einläutet. Und ja, das macht natürlich auf allen Ebenen dann was mit den Kindern.
Aber im Prinzip hast du vorhin schon gesagt, das geht schon im Kindergarten, dass man von den Kindern, dass man sie da schult in der Selbstwahrnehmung. Wie geht's mir gerade? Was brauche ich jetzt?
Ja, und dass man eben auch so ein bisschen beobachtet, was dominiert gerade bei dem Kind. Also man sagt ja eigentlich immer so pauschal, Kinderzeit ist Kafferzeit. Und Pubertät ist dann so die Pitterzeit, aber eigentlich sind da ja ganz viele kleinere Nuancen drin. Und da dann eben so diesen Blick von außen zu haben, aber dann eben auch in die Kommunikation oder in das Erleben mit reinzunehmen. Ja, und da eben zu gucken, so, wie kann ich das Kind jetzt in diesem Moment gerade gut begleiten? Und dass es sich eben dann auch in dem Moment selbst erfahren kann. Das kommt natürlich immer auf den Rahmen drauf an. Bei einem 2-Jährigen ist das natürlich was anderes als bei einem 10-Jährigen. Aber die 2-Jährigen tun es ja auch schon kund durch irgendwie Trotz und Wut, dass sie da auch mal bestimmen wollen. Und da ist es dann natürlich ein anderer Rahmen als jetzt bei einem Teen.
Erst heute im Laden erlebt. Ich habe schon überlegt, ob ich zur Mutter hingehe und ihr mal Anerkennung ausspreche oder so, weil ich weiß, wie schwierig das ist, wenn man da mit so einem richtigen Trotzkind das ganze, der ganze Laden war beschallt. Wie können wir da als Eltern, also im Ayurveda für Erwachsene, da fällt es mir leichter, also diese Selbstfürsorge, das ist ja nicht etwas, was uns in einen Ego-Trip bringen soll, sondern ganz im Gegenteil, wir stehen dann einfach ganz stabil da und haben viel mehr zu geben. Und jetzt stellen wir das aber bei Kindern, wenn du immer die Frage ist nach dem, was brauchst du gerade, führt es dann auch zu einem Denken von, was ich will und was ich brauche, ist jetzt das Wichtigste für mein ganzes Umfeld.
Nee, also es ist, also dadurch, dass Kinder ja doch eben auch zu einem großen Teil dieses Kaffer brauchen, brauchen sie auch Grenzen. Also in dem Moment, wo das zu groß gesteckt ist, diese Grenze, verlieren die sich da. Also das pusht ja eher wieder das Vata hoch. Also deshalb, der Rahmen muss schon dem Alter entsprechend klein gesteckt sein von den Wahlmöglichkeiten. Aber die Wahlmöglichkeiten eröffnen dann eben dieses Spiel von rausfinden, was brauche ich jetzt gerade. Also dann ist es zum Beispiel, wenn man es jetzt auf das Essen betrachtet, jetzt nicht, was möchtest du heute essen? Und dann ist da irgendwie alles möglich, sondern es stehen halt irgendwie mehrere Komponenten vielleicht auf dem Tisch und das Kind darf sich das selbst zusammenstellen. Das ist dann der Rahmen, der gesetzt ist.
Ah, das ist super schön, dass du das sagst, dieses Halt geben, dass das auch Grenzen braucht.
Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen die Gefahr, je nachdem, in welche Erziehungsmethodik oder Begleitungsmethodik, je nachdem, wie man es nennt, reinguckt. Es gibt da halt auch die Richtungen, die da alles extrem offen halten. Und das sehe ich aus ayurvedischer Sicht gar nicht gut, weil Kinder eben durch dieses Kafferbedürfnis, diese Grenzen brauchen, die Orientierung, weil das ja am Ende auch Sicherheit gibt. Und das ist das, was wir ja im Prinzip alle brauchen, aber ganz besonders Kinder, dieses sicher und sich geborgen fühlen und wissen auch, woran bin ich. Also dieses Grenzen testen, das, was sie ja wirklich auch machen, ist ja wirklich einfach immer wieder gucken, wo bist du? Mhm. Auch wenn das anstrengend ist. Aber ja, es ist so wirklich dieses, bist du wirklich noch da?
Wir als Eltern.
Ja.
Ja, ja. Hast du da vielleicht Beispiele von Klienten, die das veranschaulichen?
Ja, also es ist auf jeden Fall, wenn man das auf das Thema Ernährung bezieht, immer wieder ein Thema bei Klienten, die sagen, ja, wenn ich mein Kind frage, was es will, dann sagt es irgendwie Süßigkeiten. Und da ist es dann eben auch wieder die Frage, wie kann man den Rahmen stecken, was gibt es für eine Regel? Da gibt es eben so die Vorstellung, am liebsten würde ich mein Kind zuckerfrei ernähren. Und dann eben auch gucken, ja, wie kann man da wirklich für alle Seiten einen guten Rahmen setzen? Da braucht es dann natürlich auch viel Stabilität von den Eltern zu sagen, nee, also so ist jetzt die Regel, das ist die Grenze. Keine Ahnung, es gibt die Regel eine Süßigkeit am Tag oder so und dann ist das einfach die Regel. Da ist es natürlich super schwierig, da auch vielleicht so das für sich zu halten, weil man ja vielleicht irgendwie gerade selbst an seinem Limit ist und dann sagt, ach komm, jetzt ist auch okay. Also das sind so diese einzelnen, ja, es ist häufig, es ist das Thema Ernährung.
Wie geht's da mit den unterschiedlichen Bedürfnissen? Weil es kommen ja auch Familien mit mehreren Kindern zu dir oder wo die Eltern vielleicht ganz anders gestrickt sind als ihr eigenes Kind. Was gibt's da für Tipps im Umgang, dass man diese eigene Individualität schätzen lernt und das Kind, dass es die eigenen Qualitäten besser erkennt?
Also letzten Endes ist die Familie eigentlich genau das Schöne, dass man sich selbst besser erfahren kann. Also in dem Gegenüber, in dem Spiegeln, das, was wir vorhin hatten, so mit dem Vergleichen. Ne? Also gerade auch unter Geschwistern findet ja dieses kompetitive Verhalten ganz schnell statt, dieses Vergleichen und der ist aber da drin besser, der ist da drin. Und da dann wirklich als Eltern die Individualität immer wieder hervorzuheben, ist da einfach super hilfreich.
Und das Thema Grenzen ziehen, kann man das auch bei Geschwistern unterschiedlich handhaben oder würdest du davon abraten?
Es ist natürlich ein Altersaspekt, aber wenn sie sehr nah beieinander sind, dann kann es natürlich auch sein, dass es einen Unterschied macht, was habe ich für ein Kind vor mir von der Individualität her, was braucht es dann da eher für Grenzen, also welche Bedürfnisse braucht es? Ne? Also zum Beispiel ein Kind, was aus der Schule kommt und was viel Kaffer vielleicht von Natur aus hat, das braucht vielleicht eher die Aktivierung danach. Und das Pitta-Kind, das braucht wiederum was anderes. Ne? Das ist vielleicht dann eher das Runterfahren oder und das sind dann automatisch dann natürlich auch Grenzen mit dran gekoppelt, unter anderem vielleicht. Ja, auch was so zum Beispiel die Mediennutzung angeht, da ist es ja auch wichtig zu gucken, aus welchem Bedürfnis heraus passiert das. Was gibt es natürlich auch noch für andere Möglichkeiten, aber auch da, es macht halt auch mit jedem Typ andere Sachen sozusagen. Ne?
Magst du das noch, weil ich wollte nämlich auch gerade auf die Mediennutzung und das sind ja richtige Suchtfaktoren und da haben ja die Erwachsenen, also da haben ja wir selbst Probleme mit Handy und ich fand es jetzt spannend, dass diese Bedürfnisse, dass die unterschiedlich aussehen können. Magst du das kurz aufdröseln?
Ja, also ich meine, grundsätzlich sind diese Sachen ja einfach dafür gemacht, dass wir dranbleiben und uns quasi süchtig machen, wenn man es jetzt krass ausdrücken will. Je nachdem, wonach man dann nachguckt, ist es ja auch so. Von daher hilft da am Ende auch das Bedürfnisse gucken nicht immer, weil dieses Suchtding mit reinkommt. Aber ja, es ist häufig ein anderer Antrieb ist zu benutzen, je nachdem, welches Dosha bei der Person vorwiegt oder eben gerade da ist. Also welches jetzt gerade in dem Moment überwiegt und was für ein Bedürfnis dann dahinter steckt. Also das Vata ist halt eher so das Thema, Vata ist ja so dieses Bewegte und häufig suchen Vata-Kinder eher so ja, eine Sicherheit. Also die brauchen ja eigentlich eher die Ruhe und sind aber vielleicht so in dieser Bewegung eh schon drin und denen fällt es dann super schwer, aus der Bewegung, aus diesem Trubeligen im Kopf runterzufahren und gehen dann eher wieder da rein. Und eigentlich ist es aber genau das Gegenteil, was sie bräuchten, so wie ja im Ayurveda immer so das Gegenteil gleicht es aus. Und da ist es halt häufig, gerade für die Vata-Kinder, ein harter Schritt, dann ganz runter zu gehen in diese komplette Ruhe. Ja, da ist es super schwierig, das für sich, also für die Kinder einfach auch, dass die das spüren. Ah ja, eigentlich bräuchte ich ja Ruhe, weil die sind in diesem Vata-Strudel dann vielleicht gerade drin. Oder von Natur aus so. Genau, bei Pitta-Kindern oder wenn gerade das Pitta sehr hoch ist, dann ist es ja eher wieder auch so dieses Challengen, dieses Vergleichen, dieses gewinnen wollen, ne, also so ein bisschen dieses Kampfding, vielleicht auch so ein bisschen Selbstwertthemen. Genau, aber vor allem der Vergleich, also diese Spiele, wo es dann zum Beispiel, also irgendwelche Computerspiele, wo es dann so drum geht, wer ist besser, wer ist schneller, das pusht halt dieses Warta-Ding mit an, ne? Und eigentlich braucht das Pitter dann auf der anderen Seite eher dieses Runterfahren, raus aus dem, ne? Und ja, vielleicht braucht es ein Pitter-Kind, was von Natur aus viel Pitter hat, das braucht einfach auch diesen Leistungsgedanken. Na, aber es ist halt dann die Frage, brauchst du das dann unbedingt von einem Videospiel oder kannst du das auch auf dem Fußballplatz erleben oder so?
Das kann man dann quasi gut umlenken, versuchen.
Ja, also zumindest zu teilen einfach, ne? Genau, und bei Kaffa ist es so, dass, also meine Erfahrung ist, dass Kinder, die jetzt ja entweder mit einem Kaffa, aber das darf man nicht vermischen, das ist bei vielen Kindern auch einfach dieses, nicht das Kaffa, sondern einfach dieses Akku leer, die dann in so einen Rückzug gehen. Aber es ist auch bei Kindern, die eher so eine Kaffa-Schwere mit sich bringen, die dann in diesen Rückzug gehen, die jetzt, also dieses ganze viele Außen in Schule und so, das einfach gar nicht so gut vertragen und dass das dann so die Möglichkeit ist, so einfach mal so für sich sein. Aber auch, wenn man das jetzt so aus dem Positiven heraus sieht, so ein wirklich Kaffa-Mensch, der braucht diese Verbindung, der braucht ja so die Lieben um sich, ne? Und wenn die vielleicht nicht greifbar sind, dann sind es eben doch die Menschen in den Spielen oder die imaginären Menschen. Also es stellt ja dann auch eine Verbindung für die Menschen her. Und die Aktivierung, die irgendwo auch gebraucht wird, die aber eigentlich auf körperlicher Ebene stattfinden sollte.
Wie schafft man es denn jetzt bei diesem, jetzt haben wir über Peter gesprochen, dass man das vielleicht ausgleichen kann, diesen Wunsch nach sich messen. Und bei Vata und Kaffer, also bei Vata, dass man da in eine ruhigere Schwingung reinkommt. Also ich habe es selber erst bei mir bemerkt, da war ich innerlich unruhig und also am Arbeiten und habe dann ruhige Musik angemacht und ich habe es am Anfang gar nicht haben wollen. Da habe ich es ganz leise gemacht und irgendwann habe ich mich dann einschwingen können drauf. Und wenn ich sowas meinen Kindern quasi zum Reflektieren sage, die wollen das nicht. Die sagen dann, na, mir geht's super, ich will das. Also schwierig, finde ich.
Ja, und da ist es natürlich auch schwierig, das überhaupt erstmal selbst zu merken in dem Moment, weil häufig, wie du es ja auch beschreibst, ist man in diesem Tunnel so drin. Also man kommt vielleicht aus einer Aktivierung und bleibt dann auch gerne in der Aktivierung, weil sich das jetzt in dem Moment gerade gut anfühlt und auch sicher. Also ganz vieles hat ja einfach auch mit Sicherheit zu tun. Also dieses, zum Beispiel in dieser Warteenergie, in diesem, oder auch Pitta, in diesem Machen, 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 und dann zu sagen, so, ich lehne mich jetzt einfach nur mal an, das braucht halt auch ein Stück weit wie Mut, ne? Also dann überhaupt auch erstmal zu spüren, was da los ist. Und da braucht es dieses Sicherheitsding, dass die Kinder sich wirklich auch sicher fühlen. Und was meine Empfehlung immer ist, ist gerade auch so Sachen wie zum Beispiel nach der Schule, dann wirklich auch wirklich ganz, ganz streng festgelegt, irgendwie fünf, und wenn es nur 15 Minuten sind, zu sagen, jetzt ist Pause. Um diese Zeit wirklich auch mal zu merken, was ist gerade wirklich los. Und wenn danach die Aktivierung wieder losgeht, okay, aber wirklich einfach diese Pause-Taste zu drücken, um auch diese Übergänge ganz bewusst zu gestalten. Also das fängt natürlich morgens schon an, im Übergang zu, zum Beispiel Schule oder Alltag, ist ja bei uns auch nicht anders. Aber dann eben auch danach. Und was ist dann danach? Und was ist jetzt wirklich gerade? Also wo ist der Akku? Und auch bei diesen Sachen, also ich glaube, es ist utopisch zu sagen, man hält die Kinder komplett fern von Medien und so weiter. Aber auch da dann wirklich klare Regeln zu haben und auch dieses Pause-Drücken zu haben. Also auch zu sagen, so nach 15 Minuten ist Stopp. Das ist ja bei anderen Sachen auch nicht anders. Also ein Kind macht ja auch nicht irgendwie 3 Stunden lang Hausaufgaben. Da braucht es ja auch eine Pause dazwischen. Und so ist es bei solchen Sachen genauso.
Das ist ein super schöner Impuls mit diesem nach Hause kommen, die Übergänge wirklich bewusst gestalten. Das ist super schön. Danke.
Ja, und auch wirklich zu gucken, was ist vorher passiert. Also was macht die Schule mit meinem Kind? Ist da irgendwie mein Kind in einem Pitta-Druckding drin oder bringt sich da vielleicht sogar auch selbst rein, irgendwie durch die Freunde oder sich selbst, bestimmte hohe Ansprüche zu haben. Also da wirklich auch so ein bisschen zu beobachten, wie tickt mein Kind da, wie kommt es mit, welcher Energie kommt das nach Hause? Ist das total aufgedreht oder also wie, und das kann natürlich auch jeden Tag anders sein.
Ja, jetzt möchte ich euch gerne nur die Möglichkeit geben, auch Fragen an die Sina zu stellen. Ihr könnt es gerne in den Chat einfach reintippen. Ich überlege gerade, ob ich dich alles gefragt habe, was ich fragen wollte, bis hier Fragen kommen. Fällt dir gerade noch was ein zum Thema Tagesrituale?
Ja, weil du es gerade ansprichst, Tagesrhythmen, Tagesrituale, das ist natürlich auch was den Kindern eben so diesen Halt, Orientierung, letzten Endes auch Grenzen gibt. Also von klein bis groß. Also in dem Moment, wo man natürlich, da bist du Profi drin, bei den Großen kann man viele Sachen nicht mehr so und soll man ja vielleicht auch gar nicht mehr so sehr beeinflussen. Also da ist der Rahmen größer gesteckt, aber auch die Großen suchen ja tatsächlich auch nach Orientierung und Halt und Führung. Und da sind eben so diese festen Rhythmen und auch Rituale total hilfreich, um da eben auch wieder so dieses Thema Grenzen zu setzen und Stabilität zu geben. Also gerade auch Richtung Pubertät, weil Kinder in der Pubertät, wo das Feuer mit reinkommt, die brauchen ja auch diese Substanz vom Kapha, um dieses Pitta überhaupt, dass das Pitta was zum Brennen hat. Und da geben einfach diese Rituale und also alles, was irgendwo verlässlich ist, was da ist, ein klarer Tagesablauf, bringt da diese gute Kapha-Qualität mit rein.
Mm. Gerade bei Teenies, die ja viel mehr Flüge wären und längere Zeiten haben dann in der Schule und nachmittags mit Freunden, da wird der Tagesablauf einfach zerrissener, also viel loser. Und ja, also eine Tochter von mir zum Beispiel vergisst dann auch gerne mal auf Essen oder so. Und ja, ich glaube, das ist gut, wenn man das mitgeben kann, auch diesen festen Rhythmus.
Ja, also ich glaube, es ist einfach auch, also am Ende schadet es ja niemandem in der Familie, sowas wie feste Mahlzeiten zu haben, soweit es halbwegs funktioniert, so von den Tagesabläufen her oder der Familienstruktur. Aber auch so, ja, vielleicht eher Richtung Ritual geguckt, so feste Anker zu haben, so Familienanker oder auch so 1:1-Anker, also vielleicht dann ein Elternteil mit einem Kind, so bestimmte Rituale zu haben als Anker, die jetzt auch gar nicht ewig viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber vielleicht dann ist es doch der Teenie, der sich nochmal freut über eine Fußmassage zum Beispiel. Oder ne, die Berührungen sind immer noch das, was bis ins Erwachsenenalter so uns nähert. Das kennen wir genauso, wenn wir jemanden fest umarmen, dann ist das auch eine Ressource, die sofort wirkt.
Mhm. Ja, das stimmt. Bei den Kleineren vielleicht der Papa geht Fußball spielen oder vorlesen oder sowas, ja. Gibt es Empfehlungen für kleine alltagstaugliche Rituale, um Resilienz oder Entspannung zu fördern?
Also es kommt natürlich darauf an, wann man es am Tag so für sich einbauen will. Aber in dem Moment, wo es mit dem Körper zu tun hat, ist es immer schon mal das, was ein guter Weg ist. Also Körperübungen zu machen zusammen, zu atmen zusammen. Auch mit Dreijährigen kann man schon kleine Atemübungen machen. Also was man so aus dem ja, Yoga-Bereich kennt oder aus anderen Bereichen, also sowas wie zum Beispiel so die Boxatmung ist, was Kinder auch ganz toll finden, wenn man so zum Beispiel so ein Quadrat hat mit Perlen und schiebt die und atmet dann zusammen oder also alles, was so mit diesen Körperübungen, also aus dem Yoga-Bereich zu tun hat, ist da super hilfreich, weil es dann eben auch in dieses Körpergefühl reingeht, in die Erdung reingeht, und Entspannung findet ja im Körper statt. Natürlich funktioniert das auch über die Sinne, über Düfte, über Töne, über Licht. Aber der Körper ist eben so das, wo es ja stattfindet. Und deshalb ist das aus meiner Sicht der auch ja, am aktivsten damit reingenommen werden kann. Und das sind manchmal einfach auch ganz kleine Sachen. Also sowas wie so Regentropfen zu fühlen einfach mal. Und die prasseln dann so über den ganzen Körper. Also es muss halt nicht gleich eine ganze Yoga-Stunde sein. Wenn es das ist, dann ist das vielleicht auch ganz toll, wenn man das irgendwie zusammen machen kann. Aber ich finde, es sind die kleinen alltagstauglichen Rituale, wie auch in der Frage ist. So die die Übergänge. Also gerade sowas wie zum Beispiel, bevor wir in den Kindergarten gehen, lassen wir es nochmal zusammen regnen. Oder wir lassen es nach dem Kindergarten zusammen regnen. Oder wenn wir vom Kindergarten nach Hause kommen, ziehen wir uns aus, so Jacke und sowas zieht man jetzt der Jahreszeit aktuell aus, aber vielleicht schütteln wir auch mal alles andere ab, was so an uns dran ist. Oder ja, also so diese Übergänge sind das aus meiner Sicht, was man total gut damit reinnehmen kann, als Ritual so.
Was hast du für Erfahrung aus dem Yoga mit den Kindern? Wie lange bleiben die da bei der Sache oder was sind da die verschiedenen Anforderungen? Weil du machst es ja auch mit ganz Kleinen. Auf Instagram habe ich schon manchmal deine Fotos gesehen vom Yoga-Raum, wie du den liebevoll vorbereitest.
Ja, das stimmt. Also in Kindergärten, in denen ich Kinder-Yoga gebe, da ist es tatsächlich so, sobald die laufen können, kommen die mit da rein. Und da staffeln wir das dann schon vom Alter. Also wenn es wirklich die ganz Kleinen sind, die gerade so irgendwie laufen und sich so halbwegs damit bewegen können, da sind es dann 20 Minuten. Also grundsätzlich sagt man ja bei Kindern auch jetzt so zum Beispiel auf die Schule bezogen, Konzentration ist immer Alter mal zwei. Also 8-jähriges Kind 16 Minuten zum Beispiel. So, also meistens ist es dadurch, dass das Kinder-Yoga ja schon ganz anders ist als das Erwachsenen, also schon mit viel Abwechslung, spielerischen Aspekten, dann ist das ja ein Spiel. Und im Spiel sind ja Kinder, da können die sich ja ewig rein vertiefen, wenn es Spaß macht oder wenn es eben, also ich binde das halt häufig auch in eine Geschichte ein, ja, dann sind die da schon auch gefesselt, aber so viel länger ist es, glaube ich, auch gar nicht wichtig. Also es geht ja eigentlich darum, so bestimmte Aspekte dann für sich auch mitzunehmen, ne? Und also zum Beispiel jetzt gerade im Kindergarten neulich, da habe ich jetzt wieder eine neue Gruppe angefangen und wir machen am Anfang immer die stille Brille, die so geht, dass man so mit den Daumen und Zeigefinger die Brille anzieht und dann sind wir eine Minute stille und dann gehe ich mit so einem Klangspiel rum und es ist Wahnsinn, wie ruhig das ist und es ist dann wahrscheinlich auch immer so das, was sich die Erzieherinnen als erstes abgucken.
Oh, wow.
Und das ist auch das, was sie mir jetzt zum Beispiel erzählt haben, dass eine Woche später habe ich sie dann nochmal gesprochen und dann haben sie gesagt, die stille Brille, die haben wir auch jetzt schon eingeführt in der Küche. Wenn die Küchenfee kommt und die Tische abräumt und sauber macht, dann machen wir jetzt in der Zeit immer die stille Brille. Und ich finde halt, wenn das so einzelne Sachen sind, dann ist das schon, das ist ja schon vollkommen ausreichend. Ich brauche nicht die ganze Stunde. Es ist, wenn es eben mal die stille Brille ist und dann mal gucken, wie lange wir das schaffen, die Brille aufzulassen. Und dann ist aber auch gut, wenn die Minute rum ist, ne? Also das muss man jetzt nicht. Also man muss nicht gleich wieder in das Pitta reingehen und gucken, wer kann es länger aushalten.
Ich glaube, da braucht es aber selber diese Präsenz, dass man wirklich in der Minute da ist. Sonst wird das irgendwann nicht mehr funktionieren mit der stillen Brille, oder?
Das stimmt. Und uns Erwachsenen tut die stille Brille ja auch total gut. Also von daher sind ja eigentlich Kinder ganz häufig, also heißt irgendwie, wir müssen denen was vorleben, aber eigentlich ist es ja eher so, dass wir von denen ganz viel lernen und uns abgucken dürfen oder mit denen zusammen das Üben lernen dürfen.
Jetzt kommt noch eine Frage, gibt es Tipps aus ayurvedischer Sicht, den Kleinen jetzt zu stärken, um den Winter im Waldkindergarten mit gestärktem Immunsystem gesund zu erleben? Nochmal die Kim mit dem fast 3-jährigen Sohn.
Also ich würde fast sagen, der Waldkindergarten ist wahrscheinlich schon eines der immunstärkenden Maßnahmen. Und an sich ist es natürlich immer so das Thema, wir haben alle immer uns Krauts immer vor den Rotznasen im Herbst, Winter, aber letzten Endes ist genau das, diese kleine Rotznase, diese kleine Erkältung ist eigentlich das, was tatsächlich das Immunsystem auch mitstärkt. Also wir brauchen diese immer wieder kleinen Erkältungen, damit das Immunsystem daran wächst bei den Kindern. Und dadurch, dass die diese Kafferqualitäten von der Kindheit so in sich tragen, sind die natürlich schnell verschleimt. Aber wenn man das mal so ein bisschen beobachtet und vergleicht mit sich selbst, auch wenn man sich vielleicht mit ansteckt, meistens ist es so, dass wir Erwachsene länger dran zu knabbern haben als die Kinder. Also dadurch, dass sie dann doch diese Kafferstabilität in sich haben, sind die da relativ schnell durch. Ja, ansonsten ist es natürlich was, alles, was so zu der Jahreszeit auch gehört. Also eben mit den Jahreszeiten zu leben und dann jetzt eben nicht weiterhin das Eis zu essen, sondern eher auf die warmen Sachen zu gehen, was die Ernährung angeht und aber auch die Tagesrhythmen. Also Prinzip alles, was das Vata jetzt reduziert oder was grundsätzlich nährt. Ne? Das unterstützt dann natürlich auch das Immunsystem, dass man eben ja in der Balance bleiben kann.
Ja, fein. Sina, magst du abschließend noch was sagen?
Also mir bleibt eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, weil ich freue mich für alle, die sich für das Thema interessieren, weil ich das so, so wertvoll finde, wenn man den Ayurveda auch für seine Kinder integrieren möchte, weil ich weiß, es braucht Mut und Grenzen setzen, vielleicht auch gefühlt nochmal anders. Und gleichzeitig ist es aus meiner Sicht super hilfreich im gemeinsamen harmonischen Miteinander, um da ja einiges an Harmonie vielleicht mehr reinzubringen.
Sina, bitte sag ja gerne noch was, wie man sich mit dir verbinden kann. Du arbeitest auch online.
Ja, also über meine Homepage am besten, sinakunz.com. Und ja, also wenn man im Newsletter ist, dann bekommt man eigentlich immer die Neuigkeiten. Es stehen jetzt wieder schöne Sachen im Herbst und Winter an. Die Happy School Kids Week zum Beispiel für alle, die schon Schulkinder haben oder bald Schulkinder. Und genau, viele schöne Sachen für die Familien.
Fein. Sina, vielen Dank für die spannende Stunde. Ich habe es jetzt selber total genossen, dir zuzuhören. Danke dir sehr und danke euch fürs Dabeisein, für eure Fragen und ja, dass wir die Stunde gemeinsam verbracht haben.